Koreanerin Han Kang hat in diesem Jahr den Literaturnobelpreis gewonnen und gerade noch pünktlich fürs Weihnachtsgeschäft hat es das Buch in die Buchläden geschafft. Unmöglicher Abschied ist unser Buch des Monats. Erschienen ist es Mitte Dezember beim Aufbau Verlag, übersetzt hat Ki Yang Lee. Über Autorin und Buch hat Valentina intensiv nachgedacht.
Han Kang wurde 1970 in Gwangju geboren, einer südkoreanischen Stadt, die durch den Gwangju-Aufstand vom Mai 1980 zu trauriger Bekanntheit gelangte. Bei den Ereignissen handelt es sich um eine Demokratiebewegung, die aus studentischen Protesten hervorging und sich gegen die damalige Militärdiktatur richtete. Nachdem das Militär die Demonstrationen gewaltsam beendet hatte, kam es zu einem Aufstand der Zivilbevölkerung. Das koreanische Militär reagierte mit einem blutigen Massaker. Mitglieder des Militärs erschossen zahlreiche ZivilistInnen, darunter auch Kinder. Unzählige Menschen verschwanden, viele erlebten in der Haft grausame Folter. Der Gwangju-Aufstand wurde damit zum Symbol für die gewalthafte Unterdrückung der koreanischen Demokratiebewegung in den 1980er Jahren. Han Kang selbst hat den Aufstand nicht miterlebt. Denn nur wenige Monate vor dessen Ausbruch zog die damals 9-Jährige mit ihrer Familie in die Nähe von Seoul. Der Gwangju-Aufstand hat aber dennoch einen sehr starken Einfluss auf ihr literarisches Werk. Im Alter von 12 fiel der jungen Han Kang ein heimlich zirkulierender Bildband zum Massaker in die Hände. Seither treiben sie folgende Fragen herum. Wie kann es sein, dass Menschen sich einander so grausame Taten antun? Und was bedeutet es vor diesem Hintergrund, Teil der Menschheit zu sein? Han Kang stammt aus einer Autorenfamilie, denn auch ihr Vater und ihre Brüder verfassen Bücher. Sie selbst studierte koreanische Literatur in Seoul. 1993 veröffentlichte sie erste Gedichte. 1994 gewann Han Kang mit ihrem Romandebüt Red Anchor den Seoul Shimun Spring Literary Contest. Seitdem sind zahlreiche Romane, Gedichte, aber auch Kurzgeschichten hinzugekommen. Neben einigen koreanischen Literaturpreisen hat sie inzwischen auch viele europäische Preise gewonnen. Besonders hervorzuheben ist hierbei der Man Booker International Prize für ihren Roman Die Vegetarierin. Durch den britischen Prize gelang ihr 2016 international der Durchbruch. Zahlreiche europäische Verlage, darunter auch der Deutsche Aufbau Verlag, begannen nun ihr Werk zu übersetzen. Am 10. Oktober 2024 kam dann der ganz große Moment im Leben einiger weniger Schriftstellerinnen.
Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet.
Mats Malm, der ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, erklärte Han Kang zur Preisträgerin des Literaturnobelpreises 2024. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre intensive poetische Prosa, die historische Traumata konfrontiert und die Fragilität des menschlichen Lebens bloßlegt. Im Rahmen der Feierlichkeiten Anfang Dezember gab Han Kang spannende Einblicke in ihr schriftstellerisches Denken. Schreiben und Lesen empfindet sie als eine wichtige Strategie gegen die Abgründe menschlicher Grausamkeit. Denn die Kraft der Sprache schafft eine enge Verbindung zwischen den Menschen. Han Kang nutzt ihre ganze Körperlichkeit, um literarische Eindrücke und Gefühle zu formen und diese wie elektrische Impulse an ihre Leserschaft weiterzugeben. Da ihre Sprache koreanisch ist, hört ihr diesen Gedankengang nun in ihren eigenen Worten. Han Kangs Werk liegen Fragen nach menschlicher Grausamkeit, aber auch Liebe und Verbindung zugrunde. Nach einigen subtilen und stark fiktionalen Versuchen, sich mit menschlicher Grausamkeit zu beschäftigen, versuchte Han Kang sich an einem Roman über menschliche Wärme. Die Arbeit daran musste sie aber bald abbrechen, denn Han Kang merkte, dass sie sich erst mit dem Trauma von Gwangju auseinandersetzen musste. Ihr Vertrauen in die Menschheit war durch das Massaker zu stark erschüttert, um über Wärme schreiben zu können. In ihren neuesten Romanen setzt sie sich daher intensiv mit historischen, aber auch mit familiären Traumata auseinander. Die Bücher Weiß und Unmöglicher Abschied kombiniert sie zusätzlich multimedial mit Performances und Kunstprojekten. Durch diese Bearbeitung habe sie inzwischen erkannt, dass nicht der Schock angesichts menschlicher Grausamkeit, sondern Liebe der fundamentale Unterton ihrer Literatur sei. Denn durch ihre Literatur stellt sie eine Verbindung zwischen den Toten der Vergangenheit und den Lebenden der Gegenwart her. Nicht die Lebenden, so habe sie erkannt, müssten den Toten helfen, sondern die Toten können den Lebenden helfen. Oder in den Worten von uns literaturaffinen HistorikerInnen ausgedrückt, man muss die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart verstehen zu können.
Und wir kennen jetzt einiges von Han Kang. Das Buch des Monats ist Unmöglicher Abschied. Worum geht es darin?
Ihr aktuellster Roman beschäftigt sich mit den Massenmorden an der koreanischen Zivilbevölkerung, die im Zuge des Koreakriegs in den 1940er Jahren begangen wurden. Han Kang erzählt diese über die Freundschaft zweier Frauen. Die Schriftstellerin Gyeong Ga wird seit ihrem letzten Buch über das Massaker von Gwangju von Albträumen geplagt. Ihre Freundin In Seon hat als Dokumentarfilmerin mehrere Zeitzeuginnen verschiedener Grausamkeiten im südostasiatischen Raum interviewt. Bei einem gemeinsamen, gespenstischen Treffen mitten im Schneesturm tauchen die beiden Freundinnen in die Untiefen von Massakern ein, in denen sowohl In Seons Mutter als auch deren Vater den Großteil ihrer Familien verloren. Unmöglicher Abschied ist ein Roman über das Grauen, historische Verantwortung, kaum aushaltbaren Schmerz, aber auch über Freundschaft und Hoffnung. Und das tut sie in einer bildreichen, poetischen Sprache. Wie sich das anhört, liest euch nun Anna vor.
Es schneite stark. Ich stand auf einem Acker, an dessen einem Ende sich ein niedriger Berg anschloss. Auf dieser Seite war er vom Fuß bis zur Kuppe mit Tausenden von schwarzen Baumstämmen bestanden, die etwa so dick wie Eisenbahnschwellen und verschieden hoch waren, wie Menschen unterschiedlichen Alters. Gleichzeitig waren sie nicht kerzengerade gewachsen, sondern leicht gebogen oder geneigt und wirkten, als hätte man am Hang Tausende von Männern, Frauen und mageren Kindern im Schnee ausgesetzt, die die Schultern hochzogen. »Ist das hier ein Friedhof?«, fragte ich mich. »Sind all diese Baumstümpfe Grabsteine?« Ich wanderte zwischen den dunklen Stämmen, auf denen Schneeflocken wie Salzkristalle lagen und den jeweils dahinter liegenden Erdhügeln umher. Unvermittelt blieb ich stehen, weil ich seit einer Weile Wasser unter meinen Turnschuhen spürte. Seltsam ging es mir durch den Kopf, als ich bemerkte, dass mir das Wasser inzwischen bis zu den Knöcheln stand. Ich wandte mich um und traute meinen Augen nicht. Dort, wo ich am Ende des Ackers den Horizont wahrgenommen hatte, befand sich ein Meer. Gerade kam die Flut. Ohne darüber nachzudenken, stellte ich mir die Frage: Warum legt man an solch einem Ort einen Friedhof an? Immer schneller drängte das Wasser heran. Kamen und gingen die Gezeiten jeden Tag auf diese Art und Weise? Waren dadurch nur noch gewölbte Erdhügel von den Gräbern übrig geblieben und hatte das Meer all die Knochen davongeschwemmt? Die Zeit wurde knapp. Für die bereits überspülten Gräber kam jede Hilfe zu spät, aber die Gebeine der Toten aus den höher gelegenen Gräbern mussten umgehend an einen anderen Ort umgebettet werden, bevor das Meer weiter vorrückte. Aber wie? Außer mir war weit und breit niemand da. Ich hatte nicht einmal eine Schaufel. Wie aber sollte ich mit all diesen Gräbern verfahren? Ohne zu wissen, was ich tun sollte, pflügte ich inmitten der schwarzen Stümpfe hastig durch das Wasser, das mir inzwischen bis zum Knie reichte. Als ich meine Augen öffnete, war der Tag noch nicht angebrochen. Ich befand mich in einem dunklen Raum und sah aus dem Fenster. Es gab keinen verschneiten Acker, keine schwarzen Baumstümpfe und auch keinen ansteigenden Meeresspiegel. Ich schloss meine Augen wieder. Während mir klar wurde, dass ich erneut von der Stadt geträumt hatte, bedeckte ich meine Augen mit meinen kalten Händen und lag noch eine Weile reglos da. Lit My Fire kommt nun zur Diskussion von Unmöglicher Abschied von Han Kang. Wir haben hier alle gelesen und große Freude daran gehabt. Ich würde mal anfangen mit den Gedanken, die ich gehabt habe. Und zwar habe ich das Buch ganz stark gelesen als einen Roman über transgenerationelles Trauma und wie man mit einer solchen Gewalt, die aber nicht aufgearbeitet wurde, eigentlich umgeht. Und das hat sich für mich sehr stark auf so eine gesellschaftliche Ebene bezogen, wurde dann aber sichtbar in diesem Roman über so ganz spezifische Metaphern, die für mich unglaublich oft gekommen sind, auch immer wiederholt wurde. Also es gibt eine Metapher, die früh anfängt, das ist das Absterben von Fingerkuppen, sozusagen das Gefühl verlieren. Also es gibt diese Freundin, die schneidet sich die Fingerkuppen ab, aber es gibt auch später eine Szene im Schnee, wo die quasi so einfrieren. Und wenn das Gefühl dann zurückkommt und es schmerzt und es geht darum, dass man das fühlen muss, dann benutzt Han Kang das total oft, um sozusagen zu sagen, man muss da immer reinstechen, man muss diesen Schmerz über diese Gewalt, über das, was passiert ist, aufrechterhalten. Und dann gibt es aber auch noch andere Metaphern, die ähnlich oft kommen. Es gibt den Schnee, der immer fällt, also es gibt einen Schneesturm und auch in diesen Szenen in der Vergangenheit gibt es dann Leichen, die im Schnee liegen und auf deren Gesichtern kann der Schnee nicht schmelzen. Und ich habe das ganz, ganz stark irgendwie gelesen als so ein Zudecken von dieser Geschichte zu einem einfach nicht, das nicht wahrnehmen und dass man das eben aufheben muss, dass man durch diese Kälte hindurch muss. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Es gibt ein Kunstprojekt, es gibt auch so eine Vogelmetapher. Wie habt ihr das eigentlich gelesen? Stand das für euch auch so im Mittelpunkt und waren das auch die Metaphern oder ist das so meine persönliche Lesart?
Nee, absolut. Ich würde auch sagen, diese Metaphern sind sehr, sehr stark. Die kommen auch immer wieder und das ergibt so ein Gefühl, dass sich da reinarbeiten müssen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, sozusagen, dass es ja zum Teil eine relativ junge Geschichte ist, weil sich ja sozusagen die verschiedenen Diktaturen und Massaker in Korea bis in die jüngste Vergangenheit ziehen und deshalb sozusagen selbst für eine nachgeborene Generation noch nicht wirklich aufgearbeitet sind und man sich sozusagen da jeder als Individuum sozusagen reinfressen muss. Und dieser Prozess wird auf dieser metaphorischen Ebene, glaube ich, sehr, sehr stark gemacht. Ich würde übrigens auch deshalb sagen, dass es vielleicht gar nicht so sehr ein Buch über die Massaker selber ist, sondern vor allen Dingen über den Umgang der nachgeborenen Generation mit diesen, ja, mit sozusagen diesem generationellen Trauma, was da liegt.
Was ich total spannend fand, ist, dass die Metaphern, die mir aufgefallen sind, in eine ganz andere Richtung zielen. Und zwar ist es die der Kreisläufe. Sie benutzt den Wasserkreislauf an einer Stelle sehr prägnant. Wo sie sich die Frage stellt, ob der Schnee, der auf ihre Wange fällt, vielleicht der gleiche Schnee ist, der auf die tote Wange der Verwandten ihrer Freundin gefallen ist und dort eben dann nicht mehr schmelzen konnte. Und da ist dieses, die Gewalt, die passiert, die ist nicht weg und sie wird alle irgendwie beschäftigen. Also es ist so eine Unausweichlichkeit von transgenerationellem, aber auch von kollektiven Traumata, da diese einem zwar nicht selber passieren, aber man von ihnen berührt wird. Ein zweites Bild ist eine Zeitzeugin, die erzählt, dass sie, nachdem die Toten am Strand erschossen wurden und die Leichen von der Flut in den Meeresgrund weggespült wurden, große Hemmungen hatte, noch Fisch zu essen, da sie aber einen Säugling hatte und Hungersnot war, dann doch Fisch gegessen hat und sich vorstellen musste, dass dieser Fisch vielleicht die Leichen angenagt hat. Sie das jetzt ist, dass über die Muttermilch an ihren Säugling weitergeht, da geht das noch stärker auf. Und ich mochte diese Metaphern sehr, auch die mit den Fingerkuppen und dem Schmerz, die ihr jetzt genannt habt, die mir gar nicht so aufgefallen sind, weil da so viel drinsteckt an Interpretation.
Ich glaube, wir hatten auch darüber geredet, dass du das auch ganz kulturell gelesen hast eigentlich.
Genau, also ich habe mir relativ schnell die Frage gestellt, was ist das überhaupt für ein Buch? Ist das ein Buch über Korea? Ist das ein Buch über die Gewaltgeschichte des südostasiatischen Raumes oder ist das auch ein Buch, das generell menschlich ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt im positivsten Sinne, weil es uns alle irgendwie betrifft, und würde da als erstes mal damit starten, die Frage an euch abzugeben, hattet ihr das Gefühl, dass wir mit einem europäischen Hintergrund dieses Buch überhaupt verstehen können?
Tatsächlich habe ich ganz stark das Gefühl, dass da eigentlich für mich keine Schwierigkeiten so richtig aufgetreten sind, weil ich dieses Thema eben so stark auf Vergangenheitsbewältigung gelesen habe. Und gerade als Deutsche haben wir da natürlich selbst eine ganz schön lange Geschichte. Und was da aber natürlich ganz anders ist, dass es sich da um einen Gewaltakt handelt, der nach dem Zweiten Weltkrieg quasi direkt passiert ist und dann bis in die 80er Jahre komplett totgeschwiegen wurde. Also man konnte gar nicht drüber reden, man durfte überhaupt nicht Abschied nehmen. Ich glaube, der Titel könnte darauf auch Bezug nehmen, unmöglicher Abschied. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich verstehe eigentlich ziemlich gut, was da passiert, aber man braucht das historische Wissen, um zu verstehen, warum Han Kang so darauf setzt, dass man den Schmerz zulassen muss und warum man nicht aufhören darf, in der Wunde zu bohren, damit die Finger nicht abfaulen und dann alles vergiften. Also das wird, glaube ich, nur aus dieser historischen Spezifizität wirklich klar.
Und ich glaube sozusagen, das ganze Buch auch sozusagen in seiner Herangehensweise ist sehr, sehr spezifisch für die koreanische Situation, weil ich habe darüber nachgedacht, sozusagen gerade in Deutschland gibt es ja auch viel sozusagen Generationen, also sozusagen die Generation der Nachgeborenen macht sich Gedanken über die Verbrechen der vorangegangenen Generationen und das sieht oft anders aus und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sozusagen Deutschland nach 45 ja sehr, sehr viel Aufarbeitungsarbeit geleistet hat und Bilder sehr, sehr präsent sind. Also sozusagen durch die Schule, durch Dokumentation und sowas. Und das ist in Korea nicht in dem Ausmaß der Fall. Und dementsprechend glaube ich, dass dieser stark metaphorische Zugang, was damit zu tun hat, sozusagen eine Sprache zu finden, wo sozusagen Wissen und Bilder nicht so verankert sind. Genau. Und man merkt es ja auch sozusagen, es hilft, glaube ich, nicht nur den historischen Kontext zu haben, sondern an vielen Stellen schließt es nochmal mehr auf, wenn man auch sozusagen ein bisschen noch in die Kultur reingehen kann. Also bei diesen Metaphern ist ja auch, also zum Beispiel der Schnee ist ja nicht nur deshalb, weil er sozusagen Schnee ist und Widerstand ist, sondern auch, weil er weiß ist und weiß eben in Korea die Trauerfarbe ist und sozusagen da dann eben sozusagen nochmal ganz große Ebenen aufkommen oder aufgehen, die aber nur aufgehen, wenn man eben diesen spezifischen kulturellen Kontext zur Verfügung hat.
Und wie hat das für dich gewirkt? Also wie bist du da rausgegangen?
Für mich war es erstmal eine große Überforderung. Ich hatte das große Gefühl, dass ich erstmal etwas orientierungslos war, weil eben es eine stark metaphorische, auch sozusagen eben eine stark abstrakte Sprache ist erstmal mit vielen Wiederholungen und man sich da reinarbeiten muss. Aber ich glaube, dass diese Orientierungslosigkeit eben auch eine ist, die sozusagen absichtlich ist, dass man sozusagen diesen Prozess des Reinarbeitens mitvollzieht mit den Protagonistinnen oder mit der Protagonistin.
Mhm. Ja, ich habe eben auch viel über den Effekt nachgedacht, weil ich nämlich total ambivalent war bei dem Buch. Ich habe angefangen zu lesen und ich war so ein bisschen gelangweilt, wenn ich ehrlich bin, und dachte, huch, was passiert denn da? Was ist da eigentlich so los? Was geht da ab? Und dann haben mich diese Metaphern so ein bisschen überfordert. Die waren so schwer und irgendwie dachte ich auch, es ist auch ein bisschen platt an Stellen. Aber dann, je weiter das Buch ging, umso mehr war ich doch auch gefangen oder umso mehr wollte ich da gerne auch hingehen und umso mehr hat mich das dann doch gekriegt. Und ich habe aber gemerkt, ich habe oft mit Geistern und so mit Metaphern, die dürfen bei mir nicht zu krass werden. Und ich habe in diesem Roman das Gefühl gehabt, alles steht so ein bisschen zur Disposition. Man weiß nicht, was ist geträumt, was ist echt. Erfriert sie eigentlich irgendwo, weil sie gestürzt ist? Hat sie eigentlich jemals ihr Zimmer verlassen? Hat sie diese Freunde nochmal gesehen? Wer ist wo? Was passiert? Und ich glaube, das hat bei mir so ein bisschen so ein gemischtes Gefühl zurückgelassen von schon auch gut und große Qualitäten im Buch, aber so richtig habe ich damit nicht umgehen können.
Ich glaube, das ist was, wo der Werkskontext nochmal massiv hilft. Ich habe mich im Vorfeld intensiver damit beschäftigt und es zieht sich bei ihr durch, dass sie mit diesem Geistermotiv arbeitet und zum Beispiel bei ihrem Buch Weiß schreibt sie über ihre ältere Schwester, die als Kleinkind nach wenigen Stunden gestorben ist. Und das Projekt ist der Versuch, ihren Körper dieser Schwester imaginär zu leihen, um der eine Stimme zu geben. Und genau das macht sie in diesem Buch auch. Sie leiht Geistern eine Stimme, um Themen aufzuarbeiten. Sprachlich macht sie das mit... was ich dabei besonders spannend fand, war dieser Verschachtelungseffekt, der strukturell im Aufbau des Buches stattfindet, denn die Geschichte, die wir hier lesen, ist nicht die der Protagonistin, sondern die Geschichte der Mutter der Freundin der Protagonistin. Und über diese mehreren Schachteln kommt man dann zum Knackpunkt, zum Trauma, zu den Erlebnissen. Und für mich ging das wahnsinnig gut auf.
Mhm. Ja, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, und das bringt uns vielleicht auch zu dieser Endrunde, wo wir nochmal sagen, wie fanden wir das Buch jetzt? Und ich war auf der einen Seite irgendwie enttäuscht, weil ich hatte nochmal mehr erwartet. Auf der anderen Seite gibt es auch so ganz zärtliche Stellen und man kann nicht anders, als wirklich mitzugehen. Und alleine, dass mir das so verdeutlicht, wie intensiv diese Gewaltgeschichte eigentlich ist und wie groß das Leid ist, was bleibt, wenn man nicht erlaubt, so etwas aufzuarbeiten und sich zu verabschieden. Ja, das bringt mich am Ende dazu, dass ich es doch eigentlich ganz gut fand.
Ich fand es ziemlich gut. Ich fand vor allen Dingen auch sozusagen super interessant, sozusagen diese Geschichte, die eigentlich sozusagen einen erst in so einen leeren Raum rein manövriert und dann sozusagen sich in einem da den Raum aufmacht, um über das Trauma nachzudenken. Ich bin aber auch froh, muss ich sagen, dass ich eigentlich das sozusagen zwei Handkanks hintereinander gelesen habe und davor Menschenwerk gelesen habe, wo sie sehr konkret über eines dieser Massaker schreibt und ich da sozusagen dann auch gesehen habe, wo das herkommt. Das hat mir massiv geholfen und dann fand ich es ein sehr lesenswertes Buch.
Ich fand es unfassbar gut und ich muss sagen, eigentlich ist dieses Buch für mich das Jahreshighlight von den Büchern dieser Sendung. Also ich kann da gar nichts mehr hinzuzufügen. Es ist hart, es berührt sehr, aber es lohnt sich zu lesen.
Ihr hört, wir haben Unmöglicher Abschied von Han Kang intensiv gelesen und erlebt. In der Übersetzung von Qixiang Li ist es im Aufbau Verlag erschienen und im Handel für 24 € erhältlich.